ARD.
As Europe's leading defence powers, we're taking responsibility for our own security, developing low-cost air weapons to keep our people and our nation safe.
Der britische Verteidigungsminister Pollard sagt, dass Europas führende Verteidigungsmächte Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen und deshalb kostengünstige Waffen für die Luftabwehr entwickeln wollen, um Bürger und Nationen zu schützen.
Die E5-Staaten bestehend aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien haben sich dafür heute im polnischen Krakau getroffen.
Polen selbst ist heute aus dem internationalen Vertrag über das Verbot von Landminen ausgetreten. Warum, das klären wir gleich.
Unsere Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien sind anlässlich einer Sonderausgabe gerade in der Ukraine und melden sich von unterwegs.
Und Washington-Korrespondentin Theresa Greim kommentiert die erste Sitzung des sogenannten Friedensrats von Donald Trump.
Hallo, ich bin Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 20. Februar um 16 Uhr. Europa muss dringend mehr tun, um sich selbst verteidigen zu können. Solche Sätze haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder gehört, ausgelöst vom russischen Krieg in der Ukraine. Und noch dringlicher sind sie geworden, seitdem in den USA Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt und die Europäer sich der Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht mehr so sicher sein können, wie sie es mal waren. Auch heute gab es wieder ein Treffen, bei dem es um die gemeinsame europäische Verteidigung ging. Was war das für ein Format?
Ja, das war ein Treffen der sogenannten Group of Five. Zu diesen E5-Staaten gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien. Das Format gibt es seit 2024. Es wurde damals auf Initiative von Bundesverteidigungsminister Pistorius ins Leben gerufen. Und bei den Treffen dieser Staatengruppe steht im Mittelpunkt, wie gemeinsam die Verteidigung verstärkt werden kann. Heute saßen dafür die Verteidigungsminister und Ministerinnen im polnischen Krakau zusammen. Auch Vertreterinnen der EU und der NATO waren dabei. Und aus der Ukraine hat sich auch ein Vertreter per Video zugeschaltet.
Und was haben die da heute besprochen?
Ja, ein zentrales Thema war die Abwehr von Drohnen. Dazu wurde auch eine Vereinbarung unterzeichnet und damit offiziell der Startschuss für eine neue Initiative mit dem Namen LEAP gegeben. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat auf der Pressekonferenz in Krakau erklärt, was es damit auf sich hat.
Wir wollen innovative Systeme, insbesondere zur Verteidigung gegen Drohnen, schnell und preiswert entwickeln und dann ebenso schnell in hoher Zahl produzieren. Das ist von zentraler Bedeutung. Dafür wollen wir unsere besten Unternehmen in den Ländern gewinnen, sich zu beteiligen. Und ja, das ist etwas Neues, ja, das ist etwas Unkonventionelles. Aber wir als Group of Five haben uns vorgenommen, öfter solche Wege zu gehen. Und wenn sich LEAP bewährt, wovon wir alle ausgehen, kann das Vorbildcharakter haben für andere Bereiche.
Also es geht darum, neue günstige Drohnen zu entwickeln, die dann angreifende Drohnen ausschalten können. Und der Fokus liegt hier auch auf kostengünstig. Denn wenn Drohnen mit Raketen abgewehrt werden, ist das sehr teuer. Es braucht also eine effizientere Alternative. Was übrigens bei diesem Treffen nicht gesagt wurde, wie viel Geld die Staaten dafür investieren wollen.
War denn die Ukraine heute auch noch konkret Thema?
Ja, auch darum ging es natürlich. Sie haben alle noch einmal betont, dass sie Kiew weiter unterstützen. Pistorius hat auch weitere militärische Hilfe aus Deutschland zugesagt. Konkret genannt hat er da zusätzliche Lenkflugkörper für das Patriot-Luftabwehrsystem. Und auch über weitere Sanktionen gegen Russland wurde gesprochen. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat gesagt, das nächste Sanktionspaket soll kommen. Eine Abstimmung ist für Montag geplant. Dann treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel. Aus Diplomatenkreisen war heute allerdings zu hören, dass es bisher noch keine Einigung gibt.
Lass uns mal noch in Polen bleiben und auf eine andere Ankündigung zum Thema Verteidigung schauen. Da geht es um Pläne der polnischen Regierung. Sie will Landminen an ihrer Ostgrenze einsetzen. Was hat's damit auf sich?
Ja, das polnische Verteidigungsministerium sagt, das Land muss sich gegen Russland verteidigen und nennt solche Antipersonen- und Panzerabwehrminen ein wichtiges Element dafür an der NATO-Ostflanke. Laut der Ankündigung sollen die Minen in Polen selbst produziert werden. Wie viele ist allerdings derzeit noch unklar. Und sie kommen dann auch nicht direkt zum Einsatz, sondern nur im Fall der Fälle, also in einem möglichen Verteidigungsfall. Das Ministerium sagt nämlich auch, es soll damit nur die Möglichkeit Möglichkeit geschaffen werden, Gelände an der Grenze schnell mit Hilfe von Minen abzusichern. Es geht also nicht darum, frei zugängliches Gelände in Friedenszeiten zu verminen.
Dürfen denn Minen überhaupt einfach so eingesetzt werden, also mitten in Europa quasi?
Also es gibt einen internationalen Vertrag über das Verbot von Landminen. Das ist die Ottawa-Konvention. Polen ist aber ausgetreten, und zwar genau heute. Vor einem Jahr hatte die Regierung das schon angekündigt. Und übrigens ist Polen damit nicht allein. Gleiches gilt auch für Estland, Lettland, Litauen und die Ukraine. Ja, und die USA und Russland haben den Vertrag selbst nie unterzeichnet. Das Problem an den Landminen ist ja auch, dass sie jahrzehntelang eine tödliche Gefahr bleiben. Sie zu räumen ist auf jeden Fall sehr aufwendig, und auch lange nachdem ein Konflikt zum Beispiel ja schon geendet ist, da sterben Menschen dadurch immer noch oder werden schwer verletzt, wie man zum Beispiel heute noch aus Ländern wie Kambodscha oder auch Bosnien-Herzegowina mitbekommt.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der geht jetzt schon fast 4 Jahre. Nächste Woche Dienstag, am 24. Februar, jährt sich der Beginn des Krieges.
Ja, und das nehmen unsere Kollegen vom NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien zum Anlass, in Sonderausgaben auf den Krieg in der Ukraine zu schauen. Dafür sind sie jetzt selbst in die Ukraine gereist. Einer von ihnen ist Kai Küstner, und der hat sich heute früh von unterwegs gemeldet.
Also wir haben unsere Reise in Lviv begonnen, also ganz im Westen der Ukraine, 90 Minuten mit dem Auto von der polnischen Grenze aus und etwa 1000 Kilometer Luftlinie von der Front und den Kämpfen im Osten der Ukraine entfernt. Und auf den ersten Blick könnte man hier in Lviv auch etwas dem trügerischen Eindruck verfallen, dass der Krieg hier wirklich sehr weit weg ist. Also die Theatersaison ist in vollem Gang. Im Museum hier um die Ecke läuft eine Ice Age, also eine Eiszeitausstellung. Die Restaurants, Cafés, Bars in der wirklich sehr charmanten Altstadt hier sind gut gefüllt. Genau wie übrigens die Straßen zur Hauptverkehrszeit. Aber wenn man dann etwas genauer hinschaut oder durch diesen etwas trügerischen Schleier hindurchblickt und vor allem, wenn man mit den Menschen spricht, dann merkt man doch sehr deutlich, dass der Krieg zum einen den Menschen sehr, sehr nah ist und dass Putin ihn auch immer wieder in diese Stadt hineinträgt. Mitte Januar zum Beispiel hat Russland ja eine Oreschnik-Hyperschallrakete auf Lviv gefeuert. Auch hier gibt es also immer wieder Luftangriffe, womit Moskau, so sehen es hier viele, auch eine Botschaft an den Westen, also an die NATO, an uns senden möchte, die da lautet: Wenn ich wollte, könnte ich euch auch treffen.
Den Kollegen geht es darum, auf ihrer Reise mit Ukrainern und Ukrainerinnen selbst zu sprechen, über das, was sie erleben. Und auch dazu hat Kai Küstner schon einen kleinen Einblick gegeben.
Wir berichten ja tatsächlich in unserem Podcast oft mit etwas Abstand und auch bewusst nüchtern, einordnend, analytisch, also so ein bisschen durch das Fernglas über diesen Krieg. Wir liefern Zahlen über Tote, über Verletzte. Was uns jetzt hier begegnet, das sind die menschlichen Geschichten, also die Tragödien, die Schicksale dahinter. Und damit bekommen diese Zahlen natürlich Gesichter. Das geht einem sehr viel näher als das, was wir sonst tun. Wenn zum Beispiel Renat, ein Soldat aus der Ostukraine, uns zum Marsfeld hier in Lviv führt, einem Friedhof ausschließlich für Gefallene in diesem Krieg, der so überfüllt ist, dass keine Grabstätte mehr frei ist. Renat ist ein durchtrainierter Mann mit mächtigem Oberkörper, der aber mit Tränen in den Augen die Flaggen seiner gefallenen Kameraden an den Gräbern hier küsst, der selber verletzt wurde, aber nach wie vor gefallene Kameraden aus den Frontgebieten birgt, damit die Familien die Toten eben beerdigen können, was er sagt, wahnsinnig wichtig für die ist. Renat hat uns auch erzählt, dass er selbst seine Eltern nicht hat beerdigen können, weil die in den von Russland besetzten Gebieten in der Ostukraine starben, wo eine Reise für ihn dort den sicheren Tod bedeutet hätte. Er hat uns das Grab seines Bruders gezeigt, der dort auf dem Marsfeld liegt. Und er hat auch Europa geradezu angefleht, mehr Waffen zu liefern, weil er sagt, wir halten hier durch, aber wir sterben für euch im Moment, weil Putin in der Ukraine nicht aufhören wird.
Und ausführlich berichten unsere Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien in ihrer neuen Ausgabe, die heute Abend, also Freitag, erscheint, zu hören überall, wo es Podcasts gibt.
Wir wollen auch noch mal über den sogenannten Friedensrat sprechen, mit dem US-Präsident Trump weltweit Konflikte lösen will, wie er sagt. Gestern hat er das umstrittene Gremium zum ersten Mal einberufen.
Und danach Milliardenhilfen für den Gazastreifen angekündigt. Konkret nannte er 7 Milliarden Dollar, die über mehrere Mitglieder zusammenkommen würden. Trump selbst hat weitere 10 Milliarden Dollar von US-Seite für den Friedensrat in Aussicht gestellt. Woher das Geld kommen soll, hat er allerdings nicht gesagt. Man muss ja sagen, die US-Entwicklungsgelder, die wurden ja unter Trump zusammengestrichen.
Aber was kann das jetzt von Trump in Aussicht gestellte Geld überhaupt bezwecken? Ich meine, braucht man da nicht wesentlich mehr?
Also die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es tatsächlich sehr viel mehr braucht, um den Gazastreifen wieder aufzubauen, nämlich 70 Milliarden Dollar. Unsere Korrespondenten in Washington haben diese erste Sitzung des Friedensrats natürlich auch verfolgt. Dazu gehört Theresa Greim. Auch sie meint, es braucht mehr, um für Frieden in Gaza zu sorgen und den Küstenstreifen wieder aufzubauen. Wir hören ihren Kommentar dazu.
Die erste Sitzung des Friedensrats unter Donald Trump wirkte weniger wie ein diplomatisches Arbeitstreffen, sondern eher wie der Pitch für ein gigantisches Prestigeprojekt. Ein Hightech-Luxusort namens Gaza. In dem gezeigten Pitch-Video gibt es moderne Hochhäuser, Grünflächen, eine Stadtbahn und Dutzende Hotels entlang des Küstenstreifens. Also dort, wo aktuell Trümmer und Zeltstädte zu sehen sind. Es ist der Traum einer komplett neuen Welt. Mehr noch nicht. Der Moderator des Ganzen, Donald Trump, versäumt es nicht, sich bei dieser Präsentation in den Mittelpunkt zu stellen. Als großzügiger Gönner, der es vermag, die Welt mit Frieden zu beschenken. Der Krieg in Gaza sei vorbei, sagt Trump in seiner Eröffnungsrede. Es gebe bloß noch kleine Flammen. Vor, neben und hinter ihm sitzen die Vertreter der Teilnehmerstaaten. Auch sie bekommen ihren Auftritt. Jeder, der aufgerufen wird, darf berichten, welchen Beitrag zum Wiederaufbau er leisten wird. Soldaten, Polizeikräfte, Internet, Wohnungsbau, Bezahlsysteme und jede Menge Jobs für die Menschen im Gazastreifen soll es geben. Die FIFA stellt Fußballfelder. Dazwischen wird viel gelobt und gedankt. Immer wieder Thank you, Mr. President. Doch die eigentlichen Hürden, die vor dem Wiederaufbau erst noch genommen werden müssen, die stehen nach wie vor felsenfest im Raum. Kein Wort darüber, dass erst noch die Hamas entwaffnet werden oder der brüchige Waffenstillstand gesichert werden muss, während Israel weiterhin Luftangriffe fliegt. Oder darüber, wie man bei den Menschen in Gaza Vertrauen schaffen soll, wo seit Jahrzehnten Misstrauen herrscht. Der erste Auftritt des sogenannten Friedensrats war vor allem die Inszenierung einer Vision. Es ist ein Plan der Macher. Er klingt gut. Er darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viele Verhandlungen nötig sind. Also noch jede Menge von Trump so verhasstes, langwieriges Gerede, bevor wirklich Frieden in Gaza möglich ist.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören.